Ich fand das spannend, diesen Bericht vor oder am Anfang der Predigt zu haben, weil es heute genau darum geht: Erntedank, Segen und Mangel. Ich möchte mit euch in einen Bibeltext, in einen Teil eines Bibeltextes reinschauen, und ich habe kürzlich in einem Podcast, also einer Unterhaltung im Internet, habe ich einen Vergleich gehört. Da sagte eine Rabbinerin, also eine jüdische Lehrerin, sagte, sie wundert sich über die Tendenz mancher Christen, so einen Bibeltext zu nehmen und zu sagen, was ist denn die eine Flasche an Bedeutung, die ich da rausholen kann? Was ist denn die Bedeutung in diesem Bibeltext? Und sie sagte, die Bibeltexte, die sind ja ein tiefer Brunnen. Also ein Brunnen, zu dem wir immer wieder hingehen und immer wieder Wasser schöpfen können und immer wieder was rausholen können. Und so ein Bibeltext ist das hier für mich, zu dem ich immer wieder zurückkomme. Und zwar steht er ganz am Anfang der Bibel, im Ersten Testament, also in der hebräischen Bibel. Und Genesis 4, also 1. Mose 4, ich lese euch mal die 5 Verse hier vor. Da heißt es von den ersten Menschen: Und Adam erkannte seine Frau Eva, erkannte heißt, sie hatten also Sex, und sie ward schwanger und sie gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Abel heißt Windhauch. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an den Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Zwei Männer tun, was schon immer getan wurde. Da ist etwas gewachsen und da ist was geworden. Und was man tun kann, eben um zu ernten und dass die Tiere wachsen, was man dazu tun kann, das haben sie getan. Und sie erleben gleichzeitig, wir haben es ja nicht in der Hand. Wir sind abhängig vom Regen und vom Sonnenlicht und von den unsichtbaren Kräften, die Wachstum schaffen. Und deswegen geben wir etwas zurück an diese unsichtbaren Kräfte, an diese Mächte, die bei den Sternen wohnen, die unsichtbar unser Schicksal lenken. Sie geben was zurück in die Unsichtbarkeit. Und das tut man, indem man etwas verbrennt, dass es aufsteigt, dass die Essenz sozusagen aufsteigt zu dem Ort, wo die Sterne sind, wo die Götter oder der Gott wohnt. Kain und Abel sind keine Christen, sie sind auch keine Juden. Sie haben keine heiligen Texte, sie haben keine Feiertagsgesetze, sie haben nicht gesehen, oh Erntedank, es ist wieder Zeit. Kain und Abel stehen für Menschen seit allen Zeiten, die wissen, wir haben das nicht in der Hand, was wir ernten, wir haben es nicht in der Hand. Und deswegen zeigen wir Dankbarkeit für das, was da ist, und wir hoffen auch, dass die Götter oder der Gott, von dem sie erzählt bekommen haben, unser Opfer annimmt. Also, dass sie durch dieses Opfer in eine gute Beziehung mit Gott kommen, damit dann die nächste Ernte auch gesegnet ist. Ja, dass Gott ihnen wohlgesonnen ist. Wenn jetzt aber das Opfer nicht richtig verbrennt oder wenn der Rauch des Opfers nicht zum Himmel aufsteigt, sondern verweht wird, dann scheint Gott dieses Opfer nicht angenommen zu haben. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für die Zukunft und für die Frage, warum? Warum nimmt Gott mein Opfer eigentlich nicht an? Warum, fragt sich Kain. Es geht jetzt nicht nur um den Moment, es geht auch um die nächste Ernte. Es geht darum, ob er vielleicht weniger würdig ist als Abel. Warum? Vielleicht geht es darum, ob er die schlechteren Karten hat. Und vielleicht auch darum, warum Abel, der so ganz anders ist, es eigentlich besser hat. Warum ist der eigentlich von Gott angesehen und ich stehe hier und Gott guckt nicht hin? Und Kain sieht plötzlich was da nicht ist. Er sieht, was ihm fehlt. Er sieht den Mangel. Und ich mag das, dass der Text hier nicht erklärt, warum keins Opfer nicht angenommen wird. Im Neuen Testament, da gibt es im Hebräerbrief eine Erklärung dafür, da geht es um Glauben von Kain und Abel. Allerdings, die hebräische Bibel, also das Erste Testament, das, was Jesus als heilige Schrift hatte, erklärt diese Sache nicht. Und das finde ich erstmal sehr weise, dass dieser Text sagt, es ist einfach so. Das eine Opfer wird angenommen, das andere nicht. Und Kain merkt das und er grimmt und senkt seinen Blick und er wird blind für das, was dann geschieht. Und was dann geschieht, das ist, dass Gott erstmal mit ihm redet und mit ihm und nicht mit Abel und dass er versucht, ihn zu beraten und zu gewinnen. Und er sieht es nicht und diese Blindheit führt ihn in die Blindheit gegenüber seinem Bruder und in den Mord an seinem Bruder. Er bringt seinen Bruder um. Und was er nicht ahnt und nicht sieht, ist, dass Gott mit ihm redet, auch noch nach diesem Mord. Ich möchte das heutige Erntedank, möchte ich euch als eine Sehübung empfehlen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier ist ja Deko aufgebaut und vielleicht hat der eine gesagt so, Moment mal, da ist doch alles leer. Oder vielleicht ist es gar nicht aufgefallen. Kannst du mal kurz überlegen, ist es dir aufgefallen, hier sind ein paar Kisten leer, ein paar sind voll? Ich würde sagen, Erntedank bedeutet, und das ist der eine Gedanke, den ich eigentlich euch heute mitgeben möchte, Erntedank bedeutet hinsehen, was da ist und hinsehen, was fehlt. Und beides achten. Kains Problem ist, glaube ich, nicht einfach nur, dass Gott sein Opfer nicht angenommen hat. Sein eigentliches Problem ist, dass er nur noch sehen kann, was ihm fehlt. Also der hat gar keinen Blick mehr dafür, was das eigentlich ist, wie besonders das ist, dass Gott jetzt anfängt, mit ihm zu reden. Man hört ja immer mal wieder davon, dass es Menschen gibt, die sehen das Glas halb voll und andere, die sehen es immer halb leer. Und das ist einfach so, ne? Menschentypen so. Du bist so einer, bist du so ein das Glas halb voll Typ oder so ein das Glas ist halb leer Typ? Und, ja, halb voll, halb leer. Einige sehen meistens das, was da ist und die anderen sehen das, was fehlt. Vielleicht ist das Persönlichkeit, vielleicht ist das Prägung. Ich glaube, dass das in Ordnung ist, ich glaube aber, dass es nur ein erster Schritt ist. Und Erntedank ist ja kein Fest mehr, das wissen wir alle, bei dem wir nur auf das schauen, was wir alles haben. Mensch, uns geht so gut und was für eine reiche Ernte. Wir haben ja schon kapiert, es geht vielen Menschen nicht so gut, es geht auch vielen Menschen unter uns nicht so gut. Es gibt tatsächlich Not und Mangel und vielen Menschen fehlt ja selbst das Nötigste. Deswegen will ich mal so persönlich fragen, was ist eigentlich dein persönliches Erntedank? Was siehst du? Was kannst du sehen? Wir haben vorhin am Anfang des Gottesdienstes diese Frage gestellt. Was siehst du? Segen, Mangel? Siehst du, wo Gesundheit fehlt? Wo Kraft fehlt? Wo Liebe fehlt, dir oder anderen? Wo Zuneigung fehlt? Wo Geld fehlt? Zeit? Oder Freundschaft, was dich persönlich angeht? Oder bist du jemand, der sich oft gesegnet sieht, also von Menschen beschenkt und getragen, auch geborgen, so im Großen und Ganzen? Was ist so deine Sicht im Alltag auf dich? Und wir können das ja uns auch als Gemeinde fragen, also was sehen wir eigentlich als Gemeinde? Siehst du hier, wenn du dich in der Gemeinde umschaust, viel Segen? Ist da viel? Ist da viel da? Oder siehst du eher viel Mangel? Siehst du, wo überall Mitarbeiter fehlen? Wo Mitarbeiter gebraucht werden, bei wertgeschätzt, in der Technik, im Familienbereich, im Kiki-Bereich? Jetzt kann ich auch noch alle anderen Bereiche auch aufzählen. Und fragst dich, wie soll das gehen? Siehst du, wo Mittel fehlen, wo Kräfte und Zeit und Ideen und vielleicht auch Führung fehlt? Oder wo Gemeinde sich nicht genug um dich und deine Altersgruppe kümmert? Siehst du das, weil es auch real ist? Oder bist du jemand, dem immer auffällt, dass unsere Kindergruppen größer werden? Dass da immer mehr Kinder in unsere Gemeinde kommen? Dass da Menschen zur Jugend dazukommen? Dass Menschen in dieser Gemeinschaft Gott entdecken und heil werden und in Verbundenheit kommen? Und siehst du, wie wir immer wieder so großzügig miteinander sein können und so verbunden? Wie das so ineinander greift mit Gottes Versorgung? Und ich möchte nicht, dass ihr das falsch versteht. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich sage, guck mal, siehst doch mal positiv, guck doch mal die positiven Seiten an. Darum geht es mir nicht. Das ist nicht die Idee. Es soll nicht in die falsche Richtung gehen. Erntedank heißt ja nicht, ach, sind wir mal wieder dankbar, ne? Zählen wir mal wieder unsere Segnungen. Ich glaube schon, dass das helfen kann und dass es auch als Grundrichtung unseres Lebens gut tut, dieser Blick, die Segnungen zu zählen und nicht zu vergessen. Es geht hier aber heute um was anderes und es geht auch nicht um den Mittelweg zwischen Dank und Klage, so vielleicht die goldene Mitte zu finden zwischen Danken und Klagen. Ich glaube, dass es uns ja eigentlich immer noch geht wie Kain und Abel. Wir sehen und wir arbeiten und wir versuchen, ein Ergebnis zu bekommen. Aber das, was wir dann bekommen, in der Gemeinde oder auch persönlich, das steht ja nicht in einem linearen Verhältnis zueinander, zu unserer Arbeit. Also wir können ja nicht das machen, was wir dann in den Händen halten. Wir können noch so viel arbeiten, aber es kann sein, dass wir trotzdem am Ende einsam da sitzen und sagen, wo ist jetzt der meine Hand hält? Wo ist jetzt meine Versorgung? Wo ist jetzt das Leben, das ich ersehne? Oder andersrum passiert's, du sitzt da und sagst, ich hab gar nicht genug gegeben und trotzdem ist hier so viel Gutes entstanden. Das ist ja nicht linear, verstehst du? Wir können manches beeinflussen, aber das Ergebnis am Ende können wir nicht machen. Das wisst ihr alle aus eurem Leben, das wissen wir aus dem Gemeindeleben. Und trotzdem wollen wir es eigentlich gerne haben. Wir wollen den Segen jetzt haben und wir wollen die Lösung für unsere Fragen auch in der Gemeinde jetzt haben. Wir wollen, dass es sich jetzt entwickelt, in diesem Halbjahr, in diesem Jahr, in den nächsten 3 Jahren. Und ich gucke so in die Kirchenlandschaft und da gibt es auch viel Ratlosigkeit. Auch bei uns in der Gemeinde gibt es über manche Fragen echte Ratlosigkeit, dass wir nicht wissen, ja, wie soll das gehen, wie machen wir das? Wie vermitteln wir die verschiedenen Bedürfnisse? Wie kann Wachstum, wie können wir eine Kultur, eine Struktur schaffen, in der Wachstum wirklich geht? Und wir merken, es gibt keine heilige Brechstange, mit der, die man so ansetzt und sagt, jetzt hammert. Und dann fluppt das. Es gibt, die Bibel ist kein Rezeptbuch. Es gibt viele Ideen, es gibt viel Weisheit. Auch für unser persönliches Leben. Wir können manches ändern. Wir können viel machen. Und gleichzeitig merken wir, dass was Gott tut, steht oft auf einem anderen Blatt. Braucht manchmal viel mehr Zeit. Geht einen anderen Weg, als wir das wollen. Ja, worum geht es heute bei Erntedank? Worum soll es heute gehen? Ich glaube, es geht heute, und das möchte ich euch, möchte ich uns so anempfehlen, es geht darum, eine Spannung zu halten zwischen Segen und Mangel. Also nicht nur zu sagen, ja, es ist alles da, oder zu sagen, nein, es ist nichts da, es fehlt alles, sondern beides wahrzunehmen, beides ist wahr. Und ich glaube, das ist Glauben. Sehen, was da ist und sehen, was fehlt. Und diese Spannung halten und sagen, hier sind wir, Gott. Hier ist das, was da ist, hier ist das, was fehlt. Und was tust du jetzt, Gott? Geh mit uns. Das ist Gottes Aufgabe, alles zum Guten zu führen. Er will das in seiner Zeit. Und deswegen ist Erntedank für mich heute eine Übung darin, zu sehen, also wirklich hinzusehen. Ja, wir haben gerade den Blick ins Hafenviertel erlebt. Hinsehen, was für kostbare Menschen und was für schwierige Umstände. Und beides ist wahr. Es ist eine Übung zu sehen und Das bedeutet auch eine Übung, nicht gleich zu urteilen. So, ja, es ist eine schlechte Ernte. Ach, wir hatten dieses Jahr eine schlechte Ernte. Ach, es ist eine gute Ernte. Nein, es ist eine Übung darin, dass wir feiern, was da ist, was wirklich an Segen und am Schönen da ist und gleichzeitig ja ohne Scham und schlechtes Gewissen feiern und gleichzeitig beklagen, was fehlt und was wehtut. Und auch das ohne Scham und ohne schlechtes Gewissen. Paulus rät uns das in Römer 12, sagt er, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und ich füge hinzu und haltet die Spannung. Beides ist da. Ich möchte noch auf einen letzten Vers eingehen, der sich dabei mir aufdrängt. Und zwar, es geht um den altisraelitischen König David. Der war mit viel Not vertraut und auch mit viel Segen. Der hatte nichts und er hatte alles. Der soll laut dem Psalm 23 folgenden erstaunlichen Satz verfasst haben. Mir wird nichts mangeln, genau. Mir wird nichts mangeln. Oder moderner übersetzt, nichts wird mir fehlen. Das ist ein Satz des Glaubens, das wissen wir. Denn es ist ja natürlich so, dass dem David auch mal was gefehlt hat. Das wissen wir, klar. Aber es ist ein Satz des Glaubens. Mir wird nichts mangeln. Ich möchte mal den Satz hier empfehlen, ich werde nicht wollen. Ja, warum? Also diesen Satz, mir wird nichts mangeln, übersetzt den oder vielleicht stellt ihr mal diese Übersetzung von mir daneben. Im Englischen heißt der Satz, mir wird nichts mangeln, I shall not want. I shall not want. Also ich werde nicht wollen oder ich möge nicht wollen, vielleicht sogar ich soll nicht wollen. Denn das Wort, was hier für mangeln, also für fehlen steht, das ist was, was aktiv von mir ausgeht im Hebräischen. Ja? Im hebräischen Urtext, da steht im Prinzip, ich werde nicht dieses Wollen von mir ausgehen lassen, dass ich immer will, dass ich immer noch was will, dass ich noch was will. Das sagt der David hier eigentlich. Ich werde nicht wollen, ich lasse mich nicht davon bestimmen, immer noch was zu wollen und immer noch mir was fehlen zu lassen. Warum? Warum, David? Warum ich werde nicht wollen? Weil, so David, der Herr mein Hirte ist. Weil du bist bei mir. Feinde sind da, im Angesicht meiner Feinde, sagt er. Die Gefahr ist da, das Tal des Todesschattens ist real. Vielleicht in deinem Leben, vielleicht gehst du gerade durch das Tal des Todesschattens. Das ist real. Viele von uns gehen da real hindurch. Der Mangel ist real. Menschen haben Not. Uns fehlt etwas. Und doch, er ist der Hirte. Du bist bei mir. Und deswegen werde ich nicht mein Wollen über mich bestimmen lassen. Ich werde nicht wollen. David sagt, auch mit viel Wollen und mit viel Tun kann ich nicht machen, dass mein Mangel beseitigt wird. Ich verstehe, dass ich mich jetzt hier in diese Spannung hinstellen muss, dass da ein Mangel ist und dass da ein reicher, reicher Segen ist und dass Gott mein Hirte ist, der mich durch diese Dinge hindurchführt und zum Guten führen will. Und ich denke an Mitarbeiterinnen von Wertgeschätzt, die wir gerade gesehen haben. Ich denke an die Mitarbeiter der Jugend, ich denke an Mitarbeiter im Bereich Senioren, ich denke an viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Gemeinde, die sich in diese Spannung reinstellen und sagen, ich kann mit meiner Mitarbeit nicht alles lösen, aber ich möchte in meiner Mitarbeit das Gute sehen und das Schwere aushalten. Ich möchte den Segen feiern und den Mangel beklagen. Und das ist das, was wir oft in Mitarbeit tun. Und vielleicht möchtest du dich auch in so eine Mitarbeit reinstellen, neu, um eben diesen Akt des Glaubens zu tun, diese Spannung zu halten. Oft, glaube ich, heißt Glauben nicht zu wissen, dass es wahr, sondern sich einfach hineinzustellen in dieses Feld, in diese Spannung, ja, zwischen Segen und Mangel. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich stelle mich hier hin. Ich habe nicht die Antworten. Ich feiere den Segen. Ich beklage den Mangel und ich bin da. Ich nehme wahr, was ist. Ich sehe hin. Ich lasse wahr sein, was wunderbar und reich ist, und ich lasse auch wahr sein, was fehlt und was unlösbar verloren scheint. Und dann stehen wir in diesem Feld. Vielleicht stehst du in dem Feld deines Lebens, was so in dieser Spannung ist, zwischen Segen und Mangel. Und wir sagen, ja, der Herr ist mein Hirte. Du bist bei mir. Er ist der Hirte für dich und für mich und auch für diese Welt. Amen.